Das Thema ist Integration. Das ist ja sozusagen im Moment eine ganz heiße Kiste. Egal, ob es um den Fragebogen für Einbürgerungswillige geht, ob es um die Zustände an Rütli und anderen Hauptschulen geht. Überhaupt die Frage eben, ob nicht Ausländer hier in diesem Lande, denn darum, das weiß jeder, geht es dann immer sofort, ob die erstens eigentlich zu uns passen und zweitens aber muss man ja auch feststellen, ob die zu uns passen und ob die sich hier auch so aufführen, wie es sich gehört. Weil dieser Gedanke ist ja immer da drin. Erstens, jeder weiß, es geht halt um die, es geht um Ausländer in Deutschland und zweitens ist in der Forderung nach Integration, in dem Aufstellen des Problems, ob die integriert sind, wie es sein soll, immer auch schon gleich klargestellt, das Verhältnis von denen zu unserem Gemeinwesen, zu dem deutschen Gemeinwesen, das ist erstmal nicht, wie sich das gehört. Dann müsste man sich halt fragen, gut, woran fehlt es dann eigentlich, was ist das Problem? Und eigentlich ist so ziemlich klar im Ausgangspunkt, jeder weiß, es ist erstmal nicht die Rede von erfolgreichen türkischen Unternehmern oder von irgendwelchen anderen tüchtigen Geschäftsleuten aus aller Herren Länder, die sich hier längerfristig niedergelassen haben, dass diese Abteilung Ausländer in Deutschland, da ist völlig klar, die sind erstmal mit all dem befasst, was hier sowieso gang und gäbe ist, wie es sich gehört. Die lassen hier arbeiten, die importieren Zeugs, die zahlen Steuern und. Umgekehrt aber, auch bei denen, das kann man sich schon mal festhalten, fällt eine Sache auf, wenn ein, sagen wir mal, Mann, Chef eines türkischen Unternehmerverbands oder einfach ein erfolgreicher türkischer Unternehmer dazu aufruft, dass er es wichtig findet, dass die Jugend fleißig in die Moscheen geht, um ordentlich etwas über Allah, den Koran und eine anständige Lebensführung zu lernen, dann ist auch der gleich sehr verdächtig unter dem Integrationsgesichtspunkt. Aber wie gesagt, erstmal ist klar, an die denkt niemand. Die erste Adresse, um die es immer geht, wenn im Moment von Integration die Rede ist, das sind die, die ihre gesamte Lebensperspektive hier von den marktwirtschaftlichen Verhältnissen schon sehr endgültig beschieden bekommen haben. Das sind die Leute, die ohne Arbeit sind, von denen man aufgrund mangelnder Qualifikationen auch erwartet, dass sie es länger bleiben werden, dass sie also zum dauerhaften Bodensatz der Armen, dauerhaft Arbeitslosen in diesem Land gehören. Dazu gehören halt die Jugendlichen, die sich an den ganzen Hauptschulen wiederfinden, schon in früher Jugend ausgesiebt, als Konkurrenzverlierer, von denen klar ist, die kriegen hier nie wieder eine Zulassung zu irgendeiner ordentlichen Lebensperspektive. Also all diese Leute, die nach allen Kriterien der marktwirtschaftlichen Aussortierung schon so ziemlich jede Chance vergeigt bekommen haben, die sind im Moment dem prüfenden Blick der Nation, erstens in Gestalt ihres Staats und angeleitet von den Politikern, die den Staat haben, auch von der Öffentlichkeit und allen sonstigen wichtigen Leuten, sind die dem Prüfungskriterium Integration unterworfen.
Ja, also der Frank hat soeben erläutert, die Adressaten für die Anforderung integriert euch gefälligst hier in Deutschland oder auch im Nachbarland Frankreich, kann man das ja nachvollziehen. Die Adressaten, das sind die sogenannten problembeladenen Jugendlichen mit Migrationshintergrund und ihre Alten, also ihre Familien und so weiter, dann gleich mit dazu. Also die in Frankreich sich in diesen Banlieues da rumtreiben und bei uns, wie man neulich mitgekriegt hat, die Rütli-Schule in Berlin-Neukölln unsicher machen. Jetzt haben wir festgehalten, auf wen gewissermaßen bevorzugt sich die Forderung nach Integration draufschmeißt. Jetzt ist, gerade wenn man den Gedanken verfolgt, allerdings auffällig, was wäre denn, wenn, sagen wir mal, die Jugendlichen an der Rütli-Schule sich zusammenreißen und ordentlich funktionieren würden, sich, obwohl sie keine Aussicht haben, redlich um einen Ausbildungsplatz bemühen und mit ihren Lehrern lieb sind und so weiter. Was wären dann? Wäre damit die Forderung nach Integration überhaupt schon zufriedengestellt? Keineswegs. Dieses gewöhnliche, alltägliche Funktionieren in den marktwirtschaftlichen Verhältnissen, die von einem demokratischen Staat verwaltet werden, dieses gewöhnliche Funktionieren, das ist noch nicht Integration, sondern das ist eine Bedingung, eine Voraussetzung für Integration. So ungefähr nach dem Motto, ja, das ist ja wohl das Mindeste. Das kann man ja wohl von jedermann erwarten, dass er, wenn er Schüler ist, dass er in der Schule anständig funktioniert. In Bezug auf die Kandidaten für Integration ist das gewöhnliche Funktionieren und dass man seinen Willen darauf ausrichtet, meinetwegen eine Ausbildungsstelle als Schüler zu ergattern. Das ist noch keineswegs das mit Integration Gemeinte. Auch dass einer fleißig ist und Disziplin walten lässt und dass seine Familie intakt ist oder irgend so etwas, gilt alles gewissermaßen nur als selbstverständliche Voraussetzung. Aber Integration ist noch was mehr. Was ist es denn noch mehr? Integration ist die Forderung nach einem affirmativen Willensverhältnis zu all dem, was hierzulande im integrierten Laden namens Bundesrepublik Deutschland alles so abläuft. Das, worauf diese Bedingungen, zum Beispiel auch der Spracherwerb ist ja so eine Bedingung, diese Bedingungen für Integration abzielen, ist, diese zu testenden Kandidaten für Integration, die sollen zu unserer Gesellschaft ein positives Verhältnis einnehmen. Die sollen alles das, was in unserem Laden so gang und gäbe ist, wirklich wollen. Warum sollen sie das eigentlich wollen? Ist denn das, was in unserem Laden alles so gang und gäbe ist, alles wirklich wünschenswert? Ja, wenn die Frage überhaupt aufgeworfen wird, warum sollen sie das denn wollen? Dann heißt die Antwort todsicher, das sollen sie wollen, weil sie hier sind. Weil sie, die mit ihrem Migrationshintergrund oder selber Migranten, gerade eingewandert, weil sie hier sind. Deswegen sollen sie auch dafür sein, für das, was hier ist. Tja, wofür sollen sie denn dann sein? Sollen sie meinetwegen für Arbeitslosigkeit sein, für 5 Millionen Arbeitslose? Oder sollen sie dafür sein, dass die Hartz-IV-Bestimmungen mal wieder nach unten revidiert werden, zu Ungunsten dieser armen Schweine da? Ja, so darf man die Frage natürlich nicht aufwerfen, wenn es um Integration geht. Es ist ja auch von den integrierten Einheimischen, wenn er für seinen Laden ist, ist er natürlich nicht für Arbeitslosigkeit, sondern er ist für den Laden und dann wird Arbeitslosigkeit in Kauf genommen. Und wenn er Hartz IV beurteilt, der integrierte Einheimische, dann macht er das wahrscheinlich immer nach dem Motto Vorteil, Nachteil. Und wenn man weniger abkriegt an Geldleistungen, dann hat man immer noch den Vorteil, dass man als Alt-II-Bezieher krankenversichert ist oder was weiß ich. Also es ist überhaupt keine, wie soll ich sagen, keine ehrliche Überprüfung gefragt, ob die Verhältnisse von hier ihre uneingeschränkte Anteilnahme denn auch verdienen. Es ist garantiert nicht so etwas gefragt wie eine Warenprüfung von Bundesrepublik Deutschland, ob die sich überhaupt eignet, dass man willentlich dafür ist. Nein, die Stellung, die mit Integration von den Integrationskandidaten abverlangt wird und der Test, der auf sie durchgeführt wird, geht darauf, seid ihr auch tatsächlich dafür, wenn ihr schon hier seid. Das kann man ja wohl verlangen. Fragt sich also nochmal, Was ist denn eigentlich der angeblich gute Grund für diese Sorte Willensverhältnis? Was ist denn die Stellung zur Realität, die die Integrierten allen Integrationskandidaten abverlangen? Als was soll man die Welt denn da eigentlich betrachten? Frank, da kannst du uns Auskunft dazu geben.
Ja, ich will nochmal auf dein letztes Argument kurz raus. Das fand ich ja dann ganz stark. Jetzt stellt sich eben raus, die sollen positiv sich auf diesen Laden und seine ganzen Verhältnisse beziehen, aber eben nicht einfach als, naja, damit gilt es halt zurechtzukommen. Wenn ich hier leben will, dann muss ich halt für jeden Scheiß Geld bezahlen. Damit ich Geld bekomme, muss ich mich von irgendwem ausnutzen lassen und als möglichst billiges und williges Angebot herrichten. Nein, das alles ist sowieso verlangt. Das alles, wie du es analysiert hast, ist sowieso ganz klar. Drunter machen wir es erst gar nicht. Also irgendeine Sorte Prüfung, irgendeine Sorte Befassung mit diesen Verhältnissen, irgendeine Sorte Frage, nutzt mir denn das, kommt schon mal gar nicht in die Tüte. Das muss eh gefressen sein. So, und dann ist noch einiges mehr verlangt, wenn es um den Standpunkt Integration geht. Und zwar ist der Standpunkt einer, der heißt, erstmal ganz abstrakt gesprochen, ich gehöre dazu, dass hier dieser Laden und seine ganzen Verhältnisse, die in ihm walten, das sind meine Lebensverhältnisse. Die sind gefasst, Entschuldigung, als das ist ein großes Gemeinschaftswerk von uns allen. Der Standpunkt nämlich, dass man in diese Verhältnisse, in die man sich jetzt reinbegibt, dass man zu denen sich stellt als nicht etwa, das ist ein von einer politischen Gewalt etablierter Laden, wo man lauter Gegensätze zu jedem hat, vom bis zum Steuereintreiber oder sonst wie. Nein, dieser Laden, der ist das große Gemeinschaftswerk von allen, die sich daran beteiligen. Und dieses Gemeinschaftswerk, das soll man auffassen als, das ist doch überhaupt mein erstes, das erste Mittel meines Lebens einerseits. Und zweitens, das ist doch etwas, darin bin ich frei, das ist mir zugehörig, das ist meins. Also man soll sich dazu stellen, zu so einer Zwangsveranstaltung, einfach so, als wäre die sozusagen der natürliche Auswuchs dessen, was man überhaupt will, als wäre das überhaupt die 1a unverrückbare Lebensbedingung, von der man sich überhaupt nicht verabschieden will, weil sie einen eben gewährt, dass man darin daheim ist. Also, die Lebensbedingungen, in die diese Leute gestellt werden, sollen sie eben begreifen als, das ist deine Gemeinschaft, das ist die ganze Voraussetzung und der Zweck deiner Existenz, darin findest du dich zurecht. Und rauskommen soll dann eben, dass sich der zu integrieren ist, bis zu diesem Standpunkt halt durcharbeitet, hier gehöre ich dazu, hier bin ich ein Teil eines nationalen Wir. Wir Deutschen, ne? Das ist es. Wir hier mit unserer Gemeinschaft, die sich unterscheidet von all den anderen Gemeinschaften dieser Welt. Um das mal zu veranschaulichen, dieses Beispiel. Also ein Beispiel für das, was ich meine. Es ist in diesen Verhältnissen einfach was anderes. Ob, wir denken uns jetzt mal nach München, ob da irgendein Bayer beim Metzger hingeht und dessen Weißwurst kritisiert als, ne, die ist aber scheiße, die schmeckt nicht oder die hat sonstige Mängel. Oder ob das, stellen wir uns vor, irgendein Typ aus der Türkei oder am besten auch noch einer mit schwarzer Hautfarbe, den sieht man ja immer schon an, dass sie irgendwie nicht hergehören, vielleicht noch nicht mal in gutem Deutsch, ob der sagt, nein, dein Zeug hier, was du uns unterjubelst, das taugt nichts. Da ist eins sofort klar, ohne dass überhaupt jemand eine Sekunde drüber nachdenken müsste. Der Letztgenannte, von dem ich gesprochen habe, da ist einfach klar, der hat hier nichts zu kritisieren. Der ist einfach schon von vornherein ausgesondert als einer, der gehört nicht zu uns. Und der als erkennbar einer, der doch woanders hingehört, der hat hier auch nichts zu kritisieren. Also die Voraussetzung dafür, dass man sich mal darüber beschweren darf, wenn einem einer Schrott verkauft, in diesem Beispiel jetzt wäre, es muss von vornherein klar sein, dass er überhaupt positiv von sich aus sich als Teil dieser Gemeinschaft begreift, dass er positiv zu dieser Gemeinschaft steht. Und darin macht sich dann eben diese Unterscheidungskunst geltend, dass eben ganz klar ist, jemand, der hier nicht hergehört, dem man sofort unterstellt, bei dem man sich sicher ist, da der bekennt sich zu uns gar nicht als zu seinem nationalen Wir. Der hat hier halt auch keine Ansprüche geltend zu machen. Der hat hier doch wirklich nicht das Recht, das Maul aufzumachen, sondern der soll dankbar sein, wenn er hier überhaupt bleiben darf. Und dabei ist es dann wurscht, ob diese Kritik, ne, die Weißwurst war das Beispiel, ob die jetzt genau dieselbe ist wie die von Bayern, der sagte mal, Metzger, dein Scheiß taugt nix. Also so viel erstmal nur zur Veranschaulichung, welchen Standpunkt muss man sich da eigentlich zulegen und wie muss man sich selber als Teil dieser Gemeinschaft begreifen, wenn man welche Denkweise muss man sich zulegen, welche ist verlangt, wenn man hier als ein guter Deutscher sozusagen sich aufführen will.
Hallo, ihr hört Index, genauer gesagt die Abteilung Gegenstandpunkte, politische Bildung einmal anders. In diesem Sinne haben wir uns heute das Thema Integration vorgenommen. Integration gerichtet an Zuwanderer oder schon Zugewanderte, denen man ihren sogenannten Migrationshintergrund immer noch anmerkt. Und wir gehen heute der Frage nach, welche in unseren Augen verwerfliche Logik diese Forderung nach Integration eigentlich an sich hat. Naja, und da hat mir mit meinem bayerischen Migrationshintergrund das letzte Beispiel von dem Frank eigentlich ganz gut eingeleuchtet. Der hat darauf verwiesen, wenn in Bayern ein Bayer bei seinem Metzger an der Weißwurst rummäkelt, dann ist das was anderes, als wenn genau dasselbe einer tut, dem man einen Migrationshintergrund attestiert oder gar unmittelbar ansieht. Das Meckern, also eine geäußerte Unzufriedenheit mit den hiesigen Zuständen, ist unendlich weit verbreitet und auch bei substanzielleren Gegenständen als bei Weißwürsten. Das Meckern ist total weit verbreitet und trotzdem missversteht es im Ernst niemand als eine ernst gemeinte Kritik an diesen Verhältnissen, am System womöglich, sondern jeder weiß, das ist konstruktive Kritik, die sich immerzu um eine Verbesserung der ganzen Verhältnisse bemüht. Das ist das Mecker-Elixier des Einheimischen, des Integrierten. Und genau das lässt man einem bloß Integrationskandidaten, einem noch nicht Integrierten, nicht durchgehen. Wie kommt es dazu? Naja, also vorhin hat es geheißen, Integration ist ganz jenseits des normalen Funktionierens in diesen Verhältnissen eine Anforderung an den Willen, sich nämlich bedingungslos positiv zum hiesigen Laden zu stellen. Für den aus dem Ausland reicht dafür schon das Argument, du bist hier, also sei dafür. Es ist also verlangt, ein bedingungsloses Dazuhalten zum hiesigen Laden, inklusive aller seiner Scheißverhältnisse, meinetwegen inklusive seiner ganzen Arbeitslosigkeit, seiner Lebensnot und so weiter und so zu. Naja, da ist es dann kein Wunder, wenn das die Stellung ist, dass den Kandidaten für Integration denen der Verdacht der Nicht-Integration entgegengebracht wird, wenn denen Testfragen vorgelegt werden, im ganz buchstäblichen Sinne, das wisst ihr ja, es gibt diese Integrationstests Marke Baden-Württemberg oder auch Marke Hessen, da wird den Einbürgerungskandidaten ein Fragenkatalog vorgelegt, der verfremdet die hiesigen Verhältnisse total. Ist ja auch kein Wunder, dass der Katalog nicht die Frage beinhaltet, bist du für 5 Millionen Arbeitslose oder bist du für Hartz IV? Nein, die Verfremdung, die da stattfindet, die Bebilderung dieser bedingungslos affirmativen Stellung, die kleidet sich ein in, hey, lieber Wackelkandidat mit Integrationshintergrund, wir, die Integrierten, wir sind aber eine Wertegesellschaft, eine Wertegemeinschaft, das ist kracht. Also diese Fragen zur Einbürgerung, ne, die tun das richtig schön durchzelebrieren. Bei uns ist alles Gute, Wahre und Schöne daheim. Und das geht auf keine Kuhhaut. Deutschland ist sowas von gut, das glaubst gar nicht. Zum Beispiel, wir sind sowas von tolerant. Wir legen noch nicht mal dem Schwulen was in den Weg. Und Ausländer mit deinem Migrationshintergrund, bist du das auch? Naja, und dann kommt vielleicht noch einer auf die Idee zu sagen, was soll eigentlich an diesem Guten, Wahren und Schönen, was soll denn da so typisch deutsch dran sein? Toleranz, was ist denn da typisch deutsch dran? Naja, da hat der Fragebogen gewissermaßen auf solche Fragen hat der Fragebogen die Antwort schon parat und vorweggenommen. Der geht nämlich so weiter, nennen Sie große deutsche Geistesheroen oder irgend so etwas. Seid ihr da daheim, hier, ihr Bimbos? Wisst ihr zum Beispiel, dass unser Lessing die Toleranz erfunden hat, Nathan der Weise oder sowas? Und unser Lessing oder unser Goethe, die sind jetzt total unser. Die sind total deutsch. Also es braucht einen nicht zu wundern, dass für die Stellung, die mit Integration den Integrationskandidaten als Forderung vorgesammelt wird, dass dafür keine guten Gründe, keine zutreffenden Argumente vorgebracht werden, sondern dass dieses Zeug sich mit Vorliebe bebildert in wir sind eine Wertegemeinschaft und die Gutigkeit von der speziell deutschen Wertegemeinschaft kann doch jeder am Kaspar David Friedrich ersehen, der die Kreidefelsen auf Rügen gemalt hat und das ist sowas von romantisch stimmungsvoll, das macht uns keiner nach. Tja, verlangt ist mit diesen krummen Touren da, verlangt ist jedenfalls ein Bekenntnis zu einer pro-deutschen Gesinnung mit diesen Fragebögen und so weiter und so zu. Tja, wie findet dies statt, ist die nächste Frage. Wie soll denn ein Ausländer, der hier meinetwegen eingebürgert werden will, wie soll der denn dieses Bekenntnis demonstrieren? Wie beweist man eine gesinnungsmäßige Festigkeit in der Parteinahme für dieses neue Vaterland? Tja, die Antwort ist ziemlich ernüchternd. Eigentlich geht das gar nicht. Und wenn es wer probiert, dann sind gewisse Peinlichkeiten vorprogrammiert. Was ich damit meine, das erlebt man ja momentan gerade an jeder Straßenecke. Momentan ist ja gerade diese Fußball-Weltmeisterschaft da. Und wir haben uns zwar vor 14 Tagen in der Radiosendung schon drüber geäußert und wollten analysieren, warum das alles so furchtbar ist. Und jetzt kriegt man es wieder voll Stoff mit und man hält es kaum aus, wie furchtbar das ist, obwohl man es schon gewusst hat vorher. Also, Fußball-Weltmeisterschaft ist ein für die Atmosphäre, die hier einschlägig ist, ein saugutes Stichwort. jede Menge Dönerbuden, die staffieren sich aus mit schwarz-rot-goldenen Fahnen. Das ist so eine Tour, dieses Bekenntnis zum Laden, in dem Falle namens Deutschland, abzuliefern. Und möglicherweise, wenn der deutsche Kleinhändler bloß eine Deutschlandfahne hinhängt, dann überbietet das der Dönermann und hängt gleich 5 Deutschlandfahnen raus oder irgend so etwas. Quasi ein Übersoll an Integriertheit zu demonstrieren. Ja, und was ist der Effekt? Kein Mensch sagt, oder meinetwegen sagt das auch jemand, aber gleich sein Nebenmann sagt, ja Mensch, was ist das denn für einer? Der will ja wohl ein Übersoll an Patriotismus oder sowas demonstrieren. Dabei ist er doch gar nicht von hier. Also man kann, gerade wenn man versucht, durch ein Übersoll an Demonstration von gutem Willen zum neuen Vaterland, also ein solches Übersoll vom Stapel zu lassen, gerade dann kann man dem Generalverdacht, das ist berechnend und gar nicht tief innerlich ernst gemeint, den kann man gar nicht widerlegen, sondern man rührt ihn gewissermaßen geradezu erst auf, sodass es durchaus in die Abteilung Peinlichkeiten fällt, wenn der Integrationskandidat dieses sein Bekenntnis, seine neu gewonnene Pro-Gesinnung für den Laden Deutschland auf diese Art und Weise vom Stapel lässt.
Ja, wir stellen also fest, nach dem, was du gerade ausgeführt hast, das ist eine ziemliche Gratwanderung, die dann so ein Integrationskandidat da hinlegen muss. Und scheitern muss sie offenbar auch immer, weil er eben den Standpunkt, der an ihn herangetragen wird, nämlich den der Verdächtigung, weil er eben jemand anders sei, nach den Kriterien dieser Gemeinschaft, den kann er so schlecht abschütteln. Und dennoch, das heißt aber nicht, jetzt könnte er drauf pfeifen, sondern jetzt ist genau das verlangt. Er muss eine Dazugehörigkeit zu diesen Verhältnissen demonstrieren, und zwar nicht bloß zum angesagten Termin der Fußball-Weltmeisterschaft, sondern überhaupt, das so aussieht, dieses Bekenntnis, was da ständig verlangt wird, das muss eigentlich sichtbar und nachvollziehbar sein in seinen sämtlichen Lebensgewohnheiten, in seiner ganzen Alltagspraxis. Also eben nicht, ich gehe auf eine Toleranzdemo für wir Integrierten und die Urdeutschen, wir passen sowieso zusammen, sondern die Aufgabe ist, gleich wie unerfüllbar sie auch sein mag, nein, es muss aus dem ganzen Alltag muss es herauskommen, dass dieser Mensch sich da tatsächlich als nichts mehr anderes begreift, als er ist einer von uns, er ist jetzt von oben bis unten schwarz-rot-gold eingefärbt, dass er also sozusagen bei allem, was seinen Alltag ausmacht und wo er erstmal mit ganz anderem befasst ist, darin soll jetzt eben erkennbar sein, dass er darin dieses Abstraktum lebt, diese Abstraktion eigentlich von allem, was wichtig ist. Ich bin einer, ich gehöre hierhin. Weil, das ist die andere Seite, und will ich auch gerade nochmal ein Beispiel von der Fußball-WM berichten, die andere Seite ist eben, das ist doch hier wohl selbstverständlich für alle die dazugehören, die integriert sind. Ja? Die wirklich sozusagen von Haus aus ein angestammtes Naturrecht haben, dass sie hier sind. Mir ist es, wie sowas geht, ist einfach das. Mir ist es passiert, ich habe irgendwo in einer ganzen Rotte von Leuten dieses erste Fußball-Weltmeisterschaftsspiel der Deutschen mir angeschaut. Und weil ich eigentlich... Naja, also eigentlich können wir streichen, weil ich halt, so wie wir es hier vor 2 Wochen mal ausgeführt haben, auch eigentlich denke, man leidet da schon sehr unter den ganzen patriotischen Wallungen der Leute, war ich eigentlich nicht sonderlich enthusiasmiert für das, was die deutschen Balltreter da so gezeigt haben. Das hat mir dann eine Frau angemerkt, die neben mir stand, und hat gesagt, na, was ist denn mit dir los? Und ich habe gesagt, also unter verschiedenen Gesichtspunkten wäre es mir gerade lieber, dass die Leute aus Costa Rica mal ausgleichen und am besten noch gewinnen würden. Und da hat sie gesagt, jetzt hör mal auf mit der Scheiße, das geht doch nicht, warum das denn? Du bist doch einer von uns. Ja? Also die Situation, dass sozusagen einer, der als dazugehörig erstmal betrachtet wird, dass der sich hinstellt und sagt, nein, das ist eigentlich nicht hier mein Bekenntnis, meine Gemeinschaft, die ist dann für so jemanden, der voll integriert ist, schon beinahe nicht mehr nachvollziehbar. Das heißt, dieser Standpunkt der Dazugehörigkeit hat eben eine Festigkeit. Und das ist jetzt die Anforderung an die ganzen Leute, die hierher migriert sind, die den berühmten Migrationshintergrund haben, dass eben das in jeder Lebensregung das eigentlich Selbstverständliche sein soll, das Unterstellte, dass sie all dem, was sie nachgehen, was man so macht oder so tut, dass darin klar ist, ich mache das als Deutscher, ich mache das als einer, der hierher gehört. Das ist sozusagen ein Wert, etwas, was höher ist als ich, was meine ganzen Alltagsnotwendigkeiten, was mein praktisches Leben durchzieht und ihm die Richtung gibt und wonach ich mich ausnorde, wo ich sozusagen in allem alltäglichen Kleinscheiß immer diesem Kram nachstrebe. Jetzt ist das natürlich ein Hammer. Also, dass man das, was man hier, die ganzen Notwendigkeiten, denen man praktisch hier sowieso ausgesetzt ist, die eben soll man betrachten als, das kriegt seinen Wert, das kriegt seinen Leitfaden eben dadurch, dass ich Teil dieser Gemeinschaft bin. Also, dass ich da, wo jetzt der liebe Gott oder Allah mich hingestellt hat, wo ich also das meine tue, dass ich das da tue, weil das hier die Norm ist, weil das selbstverständlich Anständige und Grundgute ist, was jeder befolgen muss. Und zwar eben nicht aus Zwang, sondern weil es das einzig Richtige, weil es das einzig ordentlich Anständige und Richtige ist, was man hier überhaupt tun kann.
Also jetzt sind wir fast am Ende mit der Logik der Integration. Ich rekapituliere gerade nochmal die letzten Schritte. Diese Stellung, sei integriert, ich teste dich darauf, ob du dazugehörst und dazugehören willst. Naja, der Test darauf, der ist nicht dadurch erledigt, dass einer eine Deutschlandfahne raushängt. Das ist ja die leichteste Übung, meldet sich da sofort der einschlägige Verdacht. Die kann man sich beschaffen und dann hängt man sie halt raus. Ist ganz was Äußerliches. Verlangt ist aber eine ganz innerliche Haltung. Ein gewissermaßen gefühlsmäßiges Dafürsein zu der angeblichen Gemeinschaftsaufgabe Deutschland. Tja. Also ist die Frage, wie überprüft man das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein dieser innerlichen Haltung? Naja, das geht schon wieder bloß daran, wie diese innerliche Haltung sich äußert. Dann landet man bei Äußerlichkeiten, die dokumentieren sollen, hier ist ein Eingeborener zugange, der zweifelsfrei integriert ist. Also auch das ist wieder ein lustiger, aber sachnotwendiger Widerspruch von diesem Integrationsgetöbere da. Die Forderung nach Integration zielt eigentlich dann auf so etwas Konkretes, Äußerliches, wie führt der Mensch sich in seinem Leben auf und passt das zu uns? Und je konkreter das wird, also je sinnfälliger die gelebte Dazugehörigkeit sein soll, umso willkürlicher wird die Unterscheidung, wenn Privatleute sie treffen. Die Anhaltspunkte dafür, die sind ja extrem äußerlich. Zum Beispiel, welche Kleidung gehört zu uns? Da wird die Gesinnungsprüfung am Lebensstil am Ende gar zu einer Modefrage. Und Modefragen sind sowieso Geschmacksfragen. Da gibt's also gar keine allgemeinverbindliche Vorschrift. Da kann dann der alteingesessene hiesige Bierdimpfel oder von mir aus auch Apfelweindimpfel, geht er in die U-Bahn, wen sieht er da? eine Frau mit Kopftuch, die hat aber die allerneuesten Schnabelschuhe an. Tja, was ist jetzt? Ist die jetzt integriert oder ist es nicht? Zumal die Sache mit den allerneuesten Schnabelschuhen, die könnte ja auch bei dem Modegeschmack von unserem Bierdimpfel so ausgehen, dass er bei seiner eigenen integrierten Tochter am liebsten keine solchen Schnabelschuhe, sondern was Dezenteres und Zurückhaltenderes sehen möchte. Also nach der Seite hin muss man konstatieren, die Forderung nach Integration verläuft sich hier gewissermaßen im Absurden. Jetzt bloß, der Witz ist jetzt hier an der Stelle. Es ist ja gar nicht die Sache des Einzelnen, dies zu entscheiden, sondern dies wird vom Staat, von oben her, geregelt. Es ist eine Staatsangelegenheit. Es geht ja um das Ausstellen von Staatszugehörigkeitsdokumenten. Es ist eine Staatsangelegenheit und damit dem unsicheren moralischen Geschmacksurteil von sittentreuen Bürgern entzogen. Der Ausgangspunkt der Affäre ist ja gar nicht die Aufforderung an die Bürger, mach mal eine Sortierung, wer hierher gehört und wer nicht, sondern das ist eine Staatsaffäre und die ist beim Staat, also diese Prüfung, diese Sortierung ist beim Staat auch auf ganz praktische Konsequenzen gemünzt. Darauf nämlich, ob einer den deutschen Pass bekommt, ob er vielleicht nur eine Duldung erhält, eine Aufenthaltserlaubnis, davon gibt es auch 20 verschiedene Statuse, oder ob er wieder rausfliegt. Und solche praktischen, ernsten Konsequenzen, die stehen in einer privaten Prüfung, ob Integration gegeben ist oder nicht, nicht an. Das ist jedem Privaten entzogen. Und private Konsequenzen, die gehen dann eher aufs Verprügeln von Leuten mit Migrationshintergrund, sogar mit gelegentlicher Todesfolge. Die staatliche Prüfung, die macht sich ihre eigenen und das sind dann die gültigen Kriterien zurecht, gewissermaßen nach staatlicher Willkür, sprich nach den politischen Kalkulationen, die gerade gang und gäbe sind in Sachen Außenpolitik, wen man meinetwegen als Asylanten anerkennen mag und wen nicht, nicht zuletzt aus außenpolitischen Gründen, oder in Sachen, wie hältst du es mit dem Arbeitsmarkt? Ist vielleicht Zuzug angesagt oder das Gegenteil? Das sind die politischen Kalkulationen und die erfüllen nie die Integrationsvorstellungen, die sich ein Volk da so bildet, wenn es von Staats wegen einmal dazu aufgefordert ist, Ausländer als ein Integrationsproblem zu betrachten. Die in dem Sinne eigentlich banale Auflösung der Frage nach der Integration, die ist letztlich, ob der Staat einem Bewerber um einen deutschen Pass ihm so einen gibt oder nicht. Ob damit allerdings die ganze hochgeputschte, angeleitete, von oben angeleitete, vorangehende Integrationsarie, dieses verlangte Bekenntnis zur Parteilichkeit, damit auch schon abgehakt ist, das ist immer noch die Frage.
In der Tat, man kann sich ja auch dann die Frage mal so herumstellen, warum das alles eigentlich heute in den friedlichen Zeiten, in denen es doch heißt, wir brauchen kluge Köpfe aus aller Welt, die Welt ist ein globales Dorf, oder wo wir jetzt gerade bei dieser Weltmeisterschaft immer wieder mit Bildern von lachenden und zusammentanzenden Leuten aus aller Herren Länder und irgendeinem scheiß Pop von Herbert Grönemeyer mit Ethno-Gewinsel gequält werden. Also eigentlich müsste man doch sagen, wieso das jetzt eigentlich heute in diesen Zeiten so eine Frage, die so scharfmacherisch auf die Leute ausländischer Provenienz hierzulande losgeht, warum die so aufgemacht wird. Warum wird die so aufgemacht, gerade als eine öffentliche Angelegenheit, an der sich hierzulande alle beteiligen sollen. Weil man könnte doch sagen, gibt es hier überhaupt praktisch ein Problem? Tun die nicht eigentlich so ihren Dienst? immerhin ist es hierzulande doch so, als seinerzeit die ersten Pizzerien, ne, da Napoli oder ne, Pinocchio aufgemacht haben, die Eiscafés Dolomiti, also als hier sich, als hier vom deutschen Staat Leute aus Italien importiert wurden oder auch aus Jugoslawien, als ich glaube, Heinz, du kannst mich korrigieren, als der millionste Ausländer, glaube ich, ein Portugiese, der hat hier dann sogar ein Mofa bekommen. Ne? Und da stellte man dann irgendwann eher mal die umgekehrte Frage, ja, Potztausend, wir wollten Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Ja? In der Tat, also, ne, also eine Ideologie, die sich zum staatlichen Sortieren so gestellt hat, dass man sich so darauf bezogen hat zu sagen, na jetzt, aber man kann doch nicht einfach nur die kalten Kriterien des Rechnens, Berechnens und Ausnutzen nehmen, sondern ne, das sind doch auch Menschen. Das galt hier mal. Heute muss man es doch quasi genau andersrum sehen. Jetzt sind diese Leute nach allen praktischen Seiten und Gesichtspunkten erstmal sowas von integriert, dass es kracht. Die Armen leben, haben sich halt irgendwie in ihrer Armut eingehaust. Die, die Arbeit haben, gehen arbeiten, versuchen ein anständiges Leben vor allem zu führen, nicht aufzufallen, zahlen ihre Steuern, hinterziehen ein bisschen, wo sie können, wie jeder gute Deutsche, Altes. Die sind also integriert und jetzt, durch dieses Thema, durch diese Debatte, wird quasi an diesen Menschen, die jetzt hier leben, wird jetzt das Fremde neu entdeckt und ganz scharfmacherisch in Stellung gebracht. Daran kann man bemerken, der Staat macht an diesen Leuten, und wir haben gesagt, die erste Adresse der Forderung nach Integration zählt immer auf die Leute, die, sagen wir es mal mit einem alten Begriff etwas höflich, die zum Subproletariat gehören, also den dauerhaft Armen. Der entdeckt an denen als erstes den Integrationsbedarf und daran fällt dann auf, dass er also offenbar einen sozialen Gesichtspunkt, nämlich den, da gibt es Leute, die werden als Teil seines Proletariats, hat er sie als Ausländer mal hierher bestellt und werden jetzt von den Unternehmern in Deutschland, werden vom Fortschritt der Reichtumsproduktion ausgespuckt, gar nicht mehr erst zugelassen zu der Abteilung Jobs und Konkurrenz um Jobs, sondern sammeln sich hier im Bodensatz der Armut, der ganz normal zur Klassengesellschaft dazugehört. Und dann macht er an denen jetzt auf, nicht, ich habe ein Problem damit, wie kriege ich jetzt diesen Sozialkram so in den Griff, dass er mich nicht weiter stört, sondern an denen macht er auf, das ist ein Problem eines mangelnden Bekenntnisses zu den Prinzipien meiner Ordnung, zu Deutschland als Wertegemeinschaft, das ist ein Problem der Integration. Klar, die hat man hier als Teil der Reservearmee, die sind so leicht zum Teil nicht wieder wegzuschicken, man hat ja mit anderen Staaten da was vereinbart. Ja, aber dass quasi die Normalität und Notwendigkeit, dass sich hier solche Elendsexistenzen nicht nur vereinzelt, sondern flächendeckend in dieser Marktwirtschaft einfinden, dass sie zusammengeballt in Ghettos ihre Chancen beschieden kommen, schon ab dem kleinsten Kindesalter an, wenn sie in der Schule anfangen abzukacken. Altes, darauf bezieht sich dieser Staat überhaupt nicht nach Seite dessen, was sind denn die Lebensbedingungen und was hat das eigentlich zu tun mit meiner Kapitalakkumulation, ist ja klar, auf die legt er ja Wert, sondern er macht es an denen auf, als Frage nach, das muss kontrolliert werden, das muss überwacht werden, Armut, Elend, hier für diese Leute mit Migrationshintergrund, hat überhaupt nur so zu aufgelöst zu werden, dass sie trotzdem und gegen jede Scheiße, in der sie stecken, sie eben hier sich einfügen, bekennen müssen, also brav sein und dieser Ordnung zu folgen. Also hier nochmal, letztes Mal, dieses Argument, das eben heißt Integration, verlangt ungeprüft, ohne jedes Urteil, ein Bekenntnis zu diesen Verhältnissen, von denen klar ist, dass sie diesen Leuten, die die Integrationsfrage immer aufgemacht kriegen, ein einziger Schaden sind und mit ihnen übel Schlitten fahren, sodass sie halt in dieser Ordnung eigentlich keine Chance mehr kriegen. Aber die werden dennoch nicht mit der Forderung in Ruhe gelassen, sich zu ihr zu bekennen, als das ist meine und darin dann ihren Frieden mit diesen Verhältnissen zu machen, indem sie dann brav ihr Elend aushalten.
Ja, das leuchtet mir ein, was du sagst, dass der Staat an den Ausländern, an den Leuten mit Migrationshintergrund eine Unterklasse entdeckt, die ihm zu teuer kommt und die ihm ein Ordnungsproblem bereitet. Eins muss man aber unbedingt noch ergänzen. Diese Unterklasse von, sagen wir mal, Hartz-IV-Empfängern, die gibt es ja auch durchaus jenseits der Ausländerfrage. Und da behandelt der Staat das Hartz-IV-Elend durchaus als soziale Frage, halt auf seine Weise, wie soziale Fragen heutzutage vom Staat gehandelt werden. Da geht es in erster Linie um Kontrolle über diese Typen und dass die ja nicht sich zu viel Geld abholen und dass sie mit dem wenigen Geld, das sie dann bekommen, auch auskommen und sich einigermaßen ordentlich aufführen. Bei Ausländern wird das alles gleich übersetzt in die ziemlich fundamentalistisch gemeinte Frage, gehören die hierher? Und das verbindet sich mit dem Loyalitätsanspruch. Halten die bedingungslos zu uns? Gehen die mit uns durch dick und dünn? Es ist ja beinahe schon, also dieses Fundamentalistische, das operiert mit dem Unterschied von, mit diesem kleinen, aber mörderischen Unterschied von Inländern und Ausländern. Das erinnert in seinem Fundamentalismus ja geradezu an letzte Fragen, also an Fragen von Krieg und Frieden. Und das ist jetzt kein Zufall. Schließlich hat es da mal den 11. September 2001 gegeben, auf den die Weltmacht USA und in deren Gefolge auch so Staatsgebilde wie die Bundesrepublik Deutschland heftig eingestiegen sind und den sie beantworten mit: der internationale Terrorismus muss gnadenlos ausgerottet werden. Das ist die, sagen wir mal, die fundamentalistische Quelle, die Freund-Feind-Erkennungsquelle, die an diesem Integrationszeug so unliebsam auffällt. Dass der Test auf eine letzte loyale, verlässliche Gesinnung von diesen Vögeln. Das kommt her aus dieser Freund-Feind-Situation, wo sich wegen diesem Bin Laden und diesen Vögeln da der Verdacht auf welche mit muslimischem Glauben richtet und mit einschlägigen Lebensgewohnheiten und solches Zeug. Also wir kommen zu dem Befund. Beides, ein Lumpenproletariat mit Migrationshintergrund und ein Terrorismusverdacht, der fast an Kriegsszenarien erinnert. Dies beides macht die Integrationsfrage heute so heiß. Das ist der ganze Scheiß dabei.